Hallo, hier ist Bibletunes im Gespräch mit Manuel Gresslin und seinem Buch Theophobie. Heute im Studio mit Ruben Sommer und Detlef Kühlein.
Herzlich willkommen zurück zur nächsten Episode Theophobie mit Manuel Gresslin. Manuel, schön, dass du heute wieder bei uns mit dabei bist. Und heute bist du mit mir zusammen nicht alleine hier, sondern der Detlef ist auch mit dabei. Hi Detlef.
Hallo.
Wir haben uns hier zu dritt zusammengesetzt, weil wir gesagt haben, diese Episode, die ist groß. Wir sprechen heute über die Angst vor dem Kreuz. Lieber Manuel, man kann vielleicht das Kreuz ohne Christentum denken, wohl aber nicht das Christentum ohne Kreuz. Warum ist das so?
Das ist natürlich jetzt gleich eine sehr gute Frage zu Beginn. Jetzt müssen wir erstmal warm werden.
Wir fangen mal ganz steil an, Manuel.
Genau, ganz steil. Natürlich, das Kreuz ist ein Schmuckaccessoire heute, oder? Viele haben es umhängen, viele haben es in Ohrringen oder man sieht es irgendwo hängen oder auf dem Gipfel. Und da muss man sich gar nichts Großes dabei denken. Ist einfach was Schönes, Tolles. Ich habe auch schon mal Menschen angesprochen, oh, du hast hier ein Kreuz umhängen, hast du damit was zu tun? Nee, ich finde es einfach nur schön. Ne? Aber das Christentum ohne Kreuz zu denken ist unmöglich, weil das Christentum, die Botschaft des Evangeliums wird ja genau so zusammengefasst von Paulus mal, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Das ist so die Kurzfassung des Evangeliums. Klar, jetzt kann man drüber weiterreden, was ist überhaupt Sünde und so weiter, was geht damit alles einher, was heißt es für unsere Sünden? Aber genau, das Evangelium ohne Kreuz, die Botschaft des Christentums ohne Kreuz, eine Unmöglichkeit, oder? Wenn man das aufgibt, dann hat man alles aufgegeben.
Jetzt erleben wir ja innerhalb des Christentums, von dem wir jetzt sprechen, was natürlich ein großer Sammelbegriff ist, viele Diskussionen, zum Teil auch eine Neudeutung, Neuinterpretation des Kreuzes. Ehrlich gesagt hätte ich nie gedacht, dass wir mal über das Kreuz und die Bedeutung des Kreuzes so diskutieren müssen. Ich dachte immer, ist doch irgendwie alles klar, oder? So, und das ist so unerschütterlich. Und natürlich ist mir bewusst, dass wir den Menschen heute immer wieder neu mit neuen Begriffen und Bildern auch das Kreuz erklären müssen. Was bedeutet das wirklich? Das ist mir klar. Aber dass wir innerhalb der Christenheit, sage ich jetzt mal, so unterschiedlicher Meinung dann irgendwann mal sein können, was das Kreuz bedeutet, das ist für mich schon so ein kleines theologisches oder auch ein großes theologisches Erdbeben. Was denkst du, Manuel? Was ist die Geschichte dahinter? Warum ist es so weit gekommen? Oder wie ist es dazu gekommen?
Ich würde darauf antworten, dass, wenn man mal in die Bibel schaut, man sehr schnell merkt, dass es nirgends in der Bibel wie jetzt die eine ausgeklügelte Theorie gibt von dem, was da eigentlich an diesem Kreuz passiert ist. Sondern die Bibel redet an ganz unterschiedlichen Stellen, vor allem mit Bildern, über dieses Kreuz, oder? Da gibt es dann Bilder aus verschiedenen Kontexten. Mal ist es ein kultischer Kontext. Dann wird Jesus beschrieben, dass er da am Kreuz stirbt als Lamm Gottes oder auch mal als hohe Priester, eigentlich fast schon sich widersprechende Bilder, oder? Ist er jetzt das Lamm, das geopfert wird, oder ist er der hohe Priester, das dieses Lamm opfert? So. Und dann gibt es aber auch Bilder aus dem sozialen Bereich. Er ist der Freund, er ist unser Freund und keiner hat eine größere Liebe, der sein Leben gibt für andere Menschen. Und dann gibt es dieses strafrechtliche Bild mit dem Lösegeld. Gott hat uns freigekauft in Jesus durch seinen Tod, oder es gibt Bilder aus dem landwirtschaftlichen Kontext, das Senfkorn, das stirbt und dieses Kreuz, es wird wie deutlich, jetzt Theorien darüber aufzustellen, was da, oder nicht was, sondern wie genau das da eigentlich funktioniert hat, das kommt irgendwie an Grenzen. Was da passiert ist, ich glaube, da besteht schon auch Einigkeit, dieses für unsere Sünden gestorben. Dann kann man natürlich wieder drüber diskutieren, was ist jetzt genau Sünde, wo es ja auch viele Diskussionen drüber gibt. Und ich stimme dir schon zu, dass neue Deutungen auch dazugekommen sind. Aber ich würde auch sagen, das ist ja auch was Schönes. Und ich würde nicht vielen vorwerfen, dass sie jetzt die alte, ich sag mal, Sühnetheorie, diesen stellvertretenden Tod von Jesus, dass der aufgegeben wurde, würde ich sagen, nee, der wurde nicht aufgegeben. Es kamen nur neue oder weitere Deutungen mit dazu. Da muss man natürlich schon nochmal hinschauen, welche wird jetzt da mehr wertgeschätzt als andere und so. Aber dass es verschiedene Deutungen gibt, ja, warum nicht? Ist doch völlig in Ordnung, weil die Bibel selbst verschiedene Deutungen kennt.
Wenn ich dich richtig verstehe, auch in deinem Buch und deinen Gedanken richtig folgen kann, dann sagst du ja, dass man das Kreuz am Ende des Tages wohl weniger verstehen kann, als einem das lieb ist. Und das zeigt sich eben gerade, wie du das auch angesprochen hast, in der Art und Weise, wie ich nach dem Kreuzesgeschehen fragen kann. Wie kann das sein, dass Gott am Kreuz stirbt? Jesus trägt am Kreuz die Schuld der Welt. Wie hat er das gemacht? Und wahrscheinlich müssen wir hier demütig sein und anerkennen, das können wir letztendlich nicht beantworten. Und deshalb schlägst du ja auch vor, weniger nach dem Wie und mehr nach dem Was zu fragen. Also weniger, wie ist das möglich, sondern was ist da inhaltlich genau am Kreuz passiert? Und ich frage jetzt hier bewusst etwas provokant, ist das auch nicht einfach wieder einer deiner persönlichen Wege, mit dieser Theophobie des Nichtverstehens des Kreuzes umzugehen?
Mir hat, um das vielleicht nochmal runterzubrechen, einfach was Persönliches sehr geholfen. Beispielsweise gestern Abend war ich schön griechisch essen. Und dann wird die Verdauung doch auch angeregt, oder? Und man merkt, oh, da rumort's im Bauch und dann am nächsten Morgen immer noch so ein Völlegefühl da. Und ehrlich gesagt, ich habe fast gar keine Ahnung, wie mein Darm funktioniert. Das sind irgendwelche Bakterien und der ist ziemlich lang, wenn man den auffaltet, aber keine Ahnung. Ist ja auch eigentlich gar nicht so wichtig.
Spannende Details aus deinem Leben.
Ja, genau. Viel wichtiger ist doch, dass meine Verdauung funktioniert, oder? Das Wie ist gar nicht so entscheidend. Hauptsache, es funktioniert. Hauptsache, ja, meine Verdauung wird angeregt und alles läuft, wie es laufen soll. Also das Was ist einfach wichtiger als das Wie. Und vielleicht steht vielen Menschen das Wie im Weg, dass sie gar nicht an das Kreuz glauben können, weil sie sich so sehr mit dem Wie beschäftigen, über das man halt noch so viele Theorien aufstellen kann, schlussendlich bleibt es immer ein Geheimnis. Man sagt, es gibt wie drei Möglichkeiten, etwas für wahr zu halten. Also man kann zum Beispiel logisch Dinge durchdenken, so und so, dass 1 und 1 gibt 2, so. Man kann empirisch Dinge durchdenken, man beobachtet Dinge und merkt, oh ja, da gibt es eine Kausalität oder wie auch immer. Aber das Kreuz hat viel mehr damit zu tun, dass es eine metaphysische Wahrheit ist. Und die entzieht sich uns auch immer wieder. Und das sehen wir auch in der Bibel, oder eben, es gibt da fast keine philosophische Theorie über das Kreuz, also was Logisches. Empirisch, ja schon, da wird halt beschrieben, hier, das Grab war dann auch irgendwann mal leer, so. Aber es geht viel, man arbeitet mit Bildern. Die Bilder, die ich schon angesprochen habe, weil man sich nur mit Bildern dem Kreuzesgeschehen überhaupt annähern kann, weil es uns so sehr übersteigt. Und ich halte eigentlich daran fest, dass eben das Was wichtiger ist als das Wie und das Wie manchmal im Weg stehen kann bei diesem Glauben an das Kreuz.
Ist es das, was Paulus meint im 1. Korintherbrief Kapitel 1, wenn er da genau von diesen zwei wichtigen Menschengruppen spricht, Juden und Griechen? Ja, du hast die Griechen gerade Philosophie angesprochen. Im Umgang mit dem Kreuz, also für die Juden ist das dieses ganze Kreuzesgeschehen ein Ärgernis, ja, und für die Griechen eine Torheit. Also aus menschlicher Sicht ist das ja hier beschrieben so quasi, das ist ja dumm. Das ist ja eigentlich dumm. Wer glaubt denn sowas? Da stirbt einer am Kreuz und das rettet die Welt, oder?
Ja, genau das. Es gibt ja auch schon im 2. Jahrhundert hat man jetzt entdeckt, so ein Graffiti in Rom, das Alexamenos-Graffiti, wo dann Mann dargestellt ist am Kreuz mit einem Eselskopf. Und nebendran der Alexamenos, da gibt es dann diese Inschrift, wo steht, er betet hier gerade seinen Gott an. Und es da schon ein frühes Lustigmachen über dieses, wie kann man an dieses Kreuz glauben? Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Und genau das ist es, was du jetzt hier beschreibst. Es ist irgendwie eine Torheit, aber wenn man dran glaubt, an das, was da passiert ist, dann wird es einem zur Gotteskraft. Und die ganze Kraft des Evangeliums steckt eben in diesem Kreuz von Jesus.
Was würdest du denn jetzt konkret sagen? Wir sprechen ja hier über Theophobien, wir reden über Ängste. Manuel, wo ist jetzt die konkrete Theophobie hinter dem Kreuz?
Ich würde eben sagen, die konkrete Angst ist es, dass Theorien an ihre Grenzen kommen. Also ich erlebe viele Menschen, wenn man dann ja über irgendwie Stellvertretungstod spricht oder dann irgendwie hier Gottes Zorn musste gestillt werden und man da mal Rückfragen stellt, dann bekommen viele Angst, oh, das darf doch jetzt nicht in Frage gestellt werden oder wer wurde hier eigentlich versöhnt? Musste Gott versöhnt werden? Wurden die Menschen? Und wenn man da mal drüber spricht und Anfragen stellt an diese ganzen Theorien über das Kreuz, dann löst das, glaube ich, eben eine Angst aus. Und das ist es, was ich aber eben meine. Lasst uns doch mal die Theorie gar nicht so wichtig nehmen, sondern den Fokus drauf legen, was da an diesem Kreuz eigentlich passiert ist. C.S. Lewis, den ja viele, viele kennen aus dem 20. Jahrhundert, Professor, Dozent, vor allem auch für Literaturwissenschaft.
Großer Denker.
Großer Denker. der hatte richtig viel Mühe mit dem Kreuz. Er war eh Atheist und dann wurde er gar nicht gleich Christ, sondern erstmal Theist. Er dachte, da gibt es jetzt einen Gott, aber das Kreuz ist geschehen vom Christentum, wo viele Freunde von ihm Christen waren, das konnte er einfach nicht glauben. Und irgendwann kam er zu dem Punkt, ja, jetzt wurden da viele Theorien drüber aufgestellt, wie das genau jetzt funktioniert haben soll, aber für ihn ging keine davon richtig auf. Und er
keine
hat,
ist logisch.
Keine ist logisch, genau. Und Freunde haben ihm Mut gemacht, lest doch mal dieses Kreuzesgeschehen wie einen Mythos. Und dann, Moment mal, Mythos, das heißt ja, ist alles erfunden.
Ja.
Aber Tolkien, den man vielleicht kennt von Hobbit, Herr der Ringe, der Autor, hat ihm gesagt, nee, es ist aber ein wahrer Mythos. Aber lest diese Geschichte vom Kreuz doch auch mal so, wie du sonst so deine germanischen oder griechischen Mythen liest. Lass dich einfach mal drauf ein. Tauch mal ein in die Geschichte mit dem entscheidenden Unterschied. Das, was da aber geschildert wird, ist Wahrheit, ist wahr. Und weniger alles so zu durchdenken. Und das, du musst wissen, das ist auch meine Angst. Ich will ja gerne denken. Ich bin Theologe. Aber das Kreuz lässt sich nur bis zu einem bestimmten Punkt denken. Irgendwann brauchst du die Vorstellungskraft oder dieses sich reinnehmen lassen in dieses Kreuzesgeschehen und zu merken, was da eigentlich passiert ist und was das bewegt hat und was das verändert hat, schon damals bis heute. Das ist das Unglaubliche. Und deshalb ist und muss das irgendwie wahr sein, auch wenn es logisch an eine Grenze kommt.
Das bedeutet dann, wenn ich das mal für mich auf die persönliche Ebene hier an dieser Stelle bringe, dass das Erfassen des Kreuzesgeschehens ja eigentlich auch ein Glaubensakt ist.
Ja.
Also eben nicht mit Logik zu erfassen, sondern schlussendlich ein Vertrauen darauf, Gott, was du hier machst, ich kapiere das nicht. Ich schwanke zwischen Ärgernis und Torheit, aber für dich hat das so Sinn gemacht. Du hast dich, und das sagt Paulus ja auch, mit dieser göttlichen Weisheit hat er unsere Weisheit eigentlich ausgehebelt. Diese göttliche Weisheit ist unübertroffen. Und das ist ein Akt des Glaubens, dass ich das annehme für mich. Und es ist spannend, im Abendmahl zum Beispiel, was ja auch gleichzeitig Bild, aber auch irgendwo Abbild einer Realität ist, wo ich dann Brot und Wein zu mir nehme und sage, das ist so das Kreuzesgeschehen, da ist etwas passiert, da entsteht ja auch wieder dieser Glaube neu und das hat ja schon was Kindliches, so ein Stück weit Naives auch, also nicht negativ gemeint, ja, sondern dieses, das ist so und ich beuge mich dem. Oder kannst du das nachempfinden?
Ja, sehr. Für mich ist es manchmal mit dem Kreuz auch so ein bisschen wie mit dem Fahrradfahren. Also früher war ich ja ein kleines Kind, ich konnte noch nicht Fahrrad fahren. Es war für mich unverzaubert. Es hat mich gar nicht interessiert. Irgendwann habe ich da angefangen mit dem Laufrad, mit Stützrädern und plötzlich wurde das Fahrrad für mich verzaubert. Und dann irgendwann, oh, muss man in die Schule mit dem Fahrrad fahren, in der Sommerhitze oder bei strömendem Regen, dann wurde es wieder entzaubert. Aber irgendwann jetzt, in der letzten Zeit, wo wir da ein neues Fahrrad gekauft haben, meine Frau und ich, ein Gravelbike, wurde es wieder verzaubert. Und ich glaube, so einen Weg geht man manchmal mit dem Kreuz. Irgendwann wurde ich fürs Kreuz verzaubert. Ja. Vielleicht war das auch so die erste Naivität. Ich habe einfach dran geglaubt. Meine Eltern haben mir das so erklärt. Oh, schön, was da passiert ist. Danke, Jesus, du bist für mich gestorben.
So kindlich.
Genau. Irgendwann wurde es einfach sehr normal. Und irgendwann musste ich es mir aber auch wieder nochmal entwöhnen, das Kreuz, oder? Mhm. Es kann auch wie zu normal werden. Du siehst es ja immer und ja, klar, ist für mich gestorben.
Aber das schreibst du in deinem Buch. Genau. Wir sollen uns das Kreuz abgewöhnen.
Ja,
meinst du das damit?
Um dann wieder verzaubert zu werden, mit wie so einer zweiten Naivität, ja, das kindlich zu glauben, aber wie nochmal auf eine andere Art und Weise. Und das ist irgendwie bei mir passiert. Ich kann es auch gar nicht so richtig erklären. Es ist irgendwie passiert, dass ich nochmal ganz neu von diesem Kreuz fasziniert wurde. Und nochmal, ich glaube immer noch dasselbe wie vielleicht als Kind und Jugendlicher, aber irgendwie nochmal auf eine andere Art und Weise vielleicht auch.
Beschreib das auch. Wir haben schon darüber gesprochen, Manuel, in einer anderen Folge über Dekonstruktion. Eine Art von Dekonstruktion und Rekonstruktion des Kreuzesgeschehens?
Ja, könnte man vielleicht schon in diese Richtung sagen, wobei Dekonstruktion dann auch natürlich gleich wieder Angst auslöst.
Ja, klar, genau. An dieser Stelle.
Ja, es ist ja dieses wieder verzaubert, ja, es ist so, es ist eben auch wieder was Geheimnisvolles. Ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen, aber in den letzten Monaten und Jahren, wo ich mich mit dem Thema auch nochmal neu beschäftigt habe, konnte ich wie nochmal neu das Staunen lernen über dieses Kreuz.
Du hast vorhin angesprochen, bei C.S. Lewis war es so, er konnte den Kreuzestod von Jesus als einen Mythos lesen, als einen echten, wahren Mythos. Jetzt auf der anderen Seite gab es ja auch gerade in der Theologie des 20. Jahrhunderts Menschen, denen das zu viel war, denen der Mythos zu viel war, die Jesus, das Kreuz, die Auferstehung entmythologisieren wollten. Ganz prominent denke ich da an Rudolf Bultmann, seine Entmythologisierung des Neuen Testaments. Er kommt ja zum Schluss, dass man den Mythos des Kreuzes, wenn man den entwirrt, dann sieht man letztendlich einen leidenden, einen sterbenden Christus am Kreuz, der stirbt und eigentlich auch tot bleibt, zumindest für ihn historisch, empirisch tot, weil Bultmann versteht die Auferstehung von Jesus ja nicht als ein geschichtliches Ereignis, sondern eigentlich als ein Ereignis der Verkündigung und des Glaubens. Und obwohl er das Kreuzesgeschehen von Tod und Auferstehung in orthodoxer Tradition ablehnt, so wie wir das vermutlich sagen würden, kommt er am Ende aber eigentlich zu einer ähnlichen Schlussfolgerung wie du, nämlich dass das Was des Kreuzes dennoch zentral bleibt, weil gerade das Was, also die Botschaft, das Bild, das das Kreuz in sich trägt, das ist, was letztendlich den Glauben stiftet. Nicht der historische Fakt des Sterbens und des Auferstehens von Jesus selbst. Jetzt meine Frage an dich, dekonstruiert Bultmann hier, ohne zu rekonstruieren, oder scheust du dich vielleicht an dieser Stelle vor Entmythologisierung und Dekonstruktion an einer Stelle, an der das vielleicht angebracht wäre?
Ich würde einfach sagen, also ich folge Bultmann nicht, aber ich möchte ihn trotzdem in Schutz nehmen, weil er versucht eigentlich, das Kreuz zu erklären und logisch zu machen, dass man wieder dran glauben kann. Also es gibt wie zwei Wege, oder?
Da bist du aber sehr barmherzig mit ihm.
Ja, ich bin mal ein bisschen barmherzig mit ihm. Nee, ich folge ihm ja nicht.
Ja,
aber,
ja, ja.
Aber eben entweder, damit ich es wie besser fassen kann, entweder ich entmythologisiere es, damit es logisch fassbar wird. Ja, da stirbt jemand für seine Freunde. Ja, kann man ja auch so sehen und deuten.
Stimmt ja auch.
Es stimmt ja auch, aber es ist halt noch mehr. Ja. Und deswegen gehe ich jetzt nicht einfach nur den Weg der Entmythologisierung, sondern mir ist eben der Weg von C.S. Lewis gerade das Gegenteil sympathischer, es als Mythos stehen zu lassen, aber eben als wahren Mythos, als etwas, das eben mein Denken übersteigt. Also Bultmann wollte eigentlich den Glauben wieder attraktiv machen für seine Generation, wo viel durchdenkt hat, wo viel wissen wollte, und das war sein Weg. Aber dann sozusagen das historische oder geschichtliche Faktum aufzugeben, dass Jesus gar nicht wieder auferstanden ist, dann fehlt doch was, weil nur die Auferstehung macht ja das Kreuz dann auch nochmal das Siegel Gottes drauf, ja, der Tod ist wirklich besiegt, so. Und die Auferstehung, ja, historisch kann ich sie dir nicht beweisen, ob Jesus wirklich auferstanden ist, aber geschichtlich, dass es wirklich stattgefunden hat, ja, davon gehe ich aus, aber es ist auch wieder ein Glaubensakt, der über mein Wissen eben hinausgeht. Und deswegen, ja, man kann den Entmythologisierungsweg gehen, aber dann merkt man, oh, irgendwann ist Schluss und an einem entscheidenden Punkt ist Schluss. Ah, nee, deswegen will ich eher diesen mythologischen Weg gehen von C.S. Lewis und an diesem Geheimnis festhalten, dass sich eben besser mit Geschichten und Bildern annähern lässt als mit ausgeklügelten Theorien.
Vielen Dank, Manuel. Das ist sehr erhellend und wir sind jetzt so in diesem Bereich und das denkt auch schon so gegen Ende unserer Episode. Wir wollen irgendwo oder du möchtest in deinem Buch auch neue Zugänge schaffen zum Kreuz und sagen, okay, wie kann das aussehen? Du hast jetzt schon Beispiele genannt und vielleicht können wir da nochmal ansetzen, so im Gespräch jetzt. Auch du hast C.S. Lewis genannt, wie er es erlebt hat heute. Gibt es andere Menschen, die auch genauso sagen, so, nee, kapiere ich nicht, kann ich gar nichts mit anfangen. Oh, wie schrecklich. Und wie, das soll mir jetzt helfen? Was ist das für ein Gott? Und also diese Dinge. Du bist jetzt ja ein Doktor der Homiletik, sage ich mal so, des Predigens auch und darin auch wirklich hervorragend und ein Meister. Wie redest du so über das Kreuz, dass Menschen einen Zugang zu diesem Kreuz finden? Was ist dir da wichtig? Wie redest du darüber?
Ich würde eben sagen, dass es bei mir da tatsächlich einen Wandel gab, wo ich versucht habe, das so logisch zu erklären, wie das eben sein muss oder wie mit einem Menschen die Sünde in die Welt kam. Macht ja auch mal Paulus im Römerbrief. Deswegen kam auch wieder einer Mensch, mit dem die Sünde jetzt eben genommen wurde. Und das kann man jetzt philosophisch durchdenken. Aber irgendwie ist der Funke nicht so übergesprungen, wenn ich so geredet habe. Und dann habe ich gemerkt, Manuel, fang doch mal an, wie eben viel mehr in den Evangelien mit Bildern und Geschichten zu reden. Und vielleicht einfach mal ein Beispiel. Da habe ich mir abgeschaut von einem Philosophen Schopenhauer, die Stachelschwein-Parabel. Wir Menschen sind oft wie so Stachelschweine. Und wir sind ja keine Einzelkämpfer, wir wollen ja eigentlich, Gemeinschaft tut uns gut, ist wichtig. Und da kommen wir als Stachelschweine zusammen und wollen Nähe und wollen uns wärmen im tiefen Winter, aber dann tun wir uns wieder gegenseitig stechen und wir müssen wieder auseinander. Aber wenn wir wieder auseinander gehen, wird uns wieder kalt. Und deswegen, oh, dann müssen wir schnell wieder zusammen und es ist immer so ein Hin und Her und dann mal ist es schön mit Menschen und mal wieder einfach, nee, tun wir uns einfach nur aufregen und gegenseitig stechen. Und jetzt sich vorzustellen, Christus ist auch so ein Stachelschwein. Also Gott wurde ja Mensch, aber jetzt in diesem Bild, oder? Er wurde Stachelschwein und er lässt sich von unseren Stacheln stechen. So sehr liebt er uns, dass er uns so nah sein will, dass er sich von uns stechen lässt und sogar den Tod in Kauf nimmt. Aber er möchte uns entgegenkommen mit seiner Liebe, mit seiner Barmherzigkeit. Er möchte uns auf Augenhöhe begegnen und er geht nicht wieder weg, wie wir es immer im Zwischenmenschlichen oft machen. Er bleibt da und lässt sich stechen. Er lässt sich auch von uns enttäuschen. Und plötzlich kommt, wie für mich zumindest, ich hoffe, euch geht es jetzt auch so, nochmal eine andere Tiefe rein. Und ich glaube, deswegen hat C.S. Lewis auch ja Narnia geschrieben, dieses eigentlich ja Kinderbuch, um dann mit Bildern nochmal neues Verständnis zu geben, mit Geschichten von diesem Jesus, von diesem Löwen, von diesem Aslan, wo wir es ja auch schon in der zweiten Episode von hatten.
Eigentlich ein modernes Gleichnis, was C.S. Lewis da entwirft, wo er genau das verarbeitet, genau. Was da bei ihm passiert ist. Ja.
Mir kommt da gleich so ein bisschen Friedemann Schulz von Thun wieder mal in den Kopf. Dieses Kommunikationsquadrat, wenn wir sagen, das Kreuz hat eine Botschaft, dann hat es natürlich auch irgendwo eine Ebene, wo es zu uns sprechen soll oder uns ansprechen soll. Und ich denke, eine Herausforderung auch gerade beim Kreuz ist, dass wir oft auf der Sachebene denken. Wir wollen auf der Sachebene hören, wir wollen das Wie hören. Ja, wie kann das sein? Und im Endeffekt finden wir vielleicht einige Antworten, die möglicherweise sogar befriedigend sind, wo wir uns logisch erklären können, wie kann das philosophisch, theologisch grundsätzlich sein, aber der Funke springt nicht, weil es eben auf der Sachebene bleibt. Und das Kreuzesgeschehen sollte doch eigentlich vielmehr auf die Beziehungsebene ansprechen. Es soll was mit uns machen, mit unserer Beziehung. Da ist einer, wie du das gesagt hast, der sich stechen lässt für uns, der sich hingibt. Und gerade da lässt sich vielleicht auch wieder das Magische am Kreuz entdecken. Diese tiefe Botschaft, diese persönliche Botschaft, ein Gott, der auf der Beziehungsebene mir durch das Kreuz etwas mitteilen will.
Im Kreuz geht es ja um die unendliche Leidenschaft Gottes für uns Menschen. Und so eine unendliche Leidenschaft jetzt einfach in Begriffe zu fassen, ja so und so ist es, das kann nur scheitern.
Das ist zu kurz.
Das ist zu kurz. Und deswegen braucht es, glaube ich, diese Geschichten, diese Bilder, die auch nochmal eine andere Ebene ansprechen als nur unser Denken. Und das sage ich als jemand, der gerne denkt. Aber ich merke, das kommt an Grenzen und ich brauche diese Geschichten, diese Bilder, die dann auch irgendwie ja das Herz ansprechen und meine Vorstellungskraft.
Ja, im Punkt Bilder, Paulus formuliert es mal so, ich möchte unter euch nur Christus wissen und den als Gekreuzigten. Ich habe euch Christus vor Augen gemalt. Mm, ja, so ja. Dieses, ne, wo er genau das beschreibt, ich male euch Christus vor Augen. Mm. So bildhaft, ne, so, wo dann Glaube entsteht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Ruben. Mir hat das Gespräch sehr geholfen. Es war doch am Anfang für mich zumindest noch sehr spannungsgeladen. Ich habe von einem theologischen Erdbeben gesprochen. Und der Manuel hat es tatsächlich geschafft, das mal auf eine gute Art und Weise zu sagen, hey, das, was da passiert, ist aber auch wichtig. Da kommen neue Fragen. Aber ich nehme für mich mit, dass das Was wichtiger ist als das Wie. Das hilft mir jetzt in der Unterscheidung auch in der Diskussion. Das ist also, jetzt geht es gerade ums Wie. Okay.
Jetzt geht es gerade hier um Sühnelehre, um
Da können wir diskutieren, bis wir alt und grau werden. Und kommen wahrscheinlich nicht, aber ich möchte gerne an dem Was festhalten.
Und da vielleicht ein kleiner Teaser. Im Buch gibt es dann eben auch nochmal ein Kapitel. Jetzt haben wir ja nur das Was angedeutet, ne, für unsere Sünden. Ja, was heißt das denn jetzt? Und jetzt müsste es hier noch weitergehen. Genau. Aber ja, ich glaube,
man kann da weiterlesen.
Man kann da weiterlesen.
Ja, Manuel, vielen lieben Dank für deine Gedanken. Ich merke, dass dieser Punkt, dieses Was, das macht was mit mir. Das spricht mich gerade sehr persönlich an. merke, das berührt mich auch wieder ganz neu über diese Botschaft des Kreuzes, über diesen gekreuzigten Gott, wie ihn Jürgen Moltmann nennt, der sich für mich hingegeben hat, nachzudenken. Ich danke dir ganz herzlich für deine Gedanken. Was denkt ihr eigentlich über das Kreuz? Lasst es uns doch gerne mal wissen. Lasst uns einen Kommentar da auf diese Episode, um mit uns darüber ins Gespräch zu kommen, was wir eigentlich im Kreuz sehen. Und wir hören uns dann in der nächsten Episode wieder.